Ja, geschätzte Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt unseren ersten Referent vorstellen, den Herr Lutz Jenke. Er hat Psychologie studiert, Neurophysiologie studiert und Hirnforschung in Bochum und Düsseldorf. Er ist diplomierter Psychologe an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Düsseldorfer Universität. Ist er zum Doktor promoviert worden und habilitiert auch noch an der gleichen Fakultät. Seit April 2002 ist er Ordinarius für Neuropsychologie an der Universität Zürich. Der Herr Jenke beschäftigt sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten vorwiegend mit der funktionellen Plastizität von unserem Gehirn. Bislang hat er mehr als 350 Originalarbeiten in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert, mehr als 50 Buchkapitel geschrieben und mehrere Bücher publiziert, zum Beispiel mit Titeln wie «Macht Musik schlau?», «Ist unser Hirn vernünftig?». Besonders erwähnenswert finde ich, dass der Herr Jenke schon zweimal von der Universität Zürich mit dem Credit Suisse Award for Best Teaching ausgezeichnet worden ist. Und ebenfalls zweimal hat er vom Verband der Studierenden von der ETH die Goldene Eule bekommen. Das ist ein Sympathiepreis der Studierenden von der ETH und auch von der Dozierenden. Herr Jenke, ich übergebe Ihnen das Wort. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt eingeladen wurde. Es freut mich natürlich sehr. Sie haben mitbekommen, ich bin Neurowissenschaftler und ich bin hier auf einer Veranstaltung für Lehrer. Und ich muss gleich dazu sagen, ich möchte mich nicht einmischen in pädagogische Maßnahmen und ich möchte auch nicht den Finger erheben und sagen, ja okay, wir Neurowissenschaftler wissen alles besser, wie es funktioniert in der Schule. Das sollen die Didaktiker machen. Aber ich kann Ihnen eins sagen, an der einen oder anderen Stelle erlaube ich mir, vielleicht ein bisschen zurückhaltend, mich doch einzumischen. Aufgrund der Erkenntnisse, die die Neurowissenschaft zutage gebracht hat. Was werde ich Ihnen heute erzählen? Der Plan meines heutigen Vortrages ist folgendes. Ich beginne mit einem Prolog und da werde ich Ihnen etwas über das Gehirn erzählen. Ich bin Hirnforscher und demzufolge möchte ich Sie überzeugen von der Faszination dieses unglaublichen, ja einzigartigen Organs. Nachdem ich das gemacht habe, werde ich mit Ihnen ein bisschen mich unterhalten über das menschliche Gedächtnis, das Lernen und wie das funktioniert. Denn Sie werden sehen, es gibt ganz unterschiedliche Varianten des Gedächtnisses, die alle ihre eigene Geschichte haben, die alle unterschiedlich gefüttert werden. Nachdem ich das gemacht habe, komme ich zum dritten Punkt. Ich werde mit Ihnen über die Aufmerksamkeit sprechen, die essentiell ist für das Lernen. Und wenn ich das tue, erlaube ich mir einen kleinen Seitenschwenker zu machen auf die moderne Zeit. Ich werde mit Ihnen etwas über das Multitasking, die moderne Welt zu sprechen haben und deren Einflüsse auf das Lernen, die, wie Sie möglicherweise erahnen können, nicht so wirklich positiv sind. Nachdem ich das getan habe, werde ich mit Ihnen über Motivation und Intelligenz sprechen und deren gemeinsame Beiträge für den Erfolg in der Schule kurz diskutieren. Und dann komme ich eigentlich zum Kern meines Vortrages. 40 Minuten, habe ich gehört. Okay, dann komme ich zum Kern meines Vortrages, nämlich der Reifung. Ich möchte mit Ihnen die Reifung des menschlichen Gehirns kurz skizzieren. Denn anhand der Reifung des menschlichen Gehirns werden Sie Ihr Klientel, nämlich die Kinder vom Alter 8 bis 18 Jahre besser verstehen. Denn das menschliche Gehirn ist einem Reifungsprozess unterworfen, der dazu führt, dass die Kinder so sind, wie sie sind. Denn sie können nichts dafür, würde ich sagen. Dann kommt eine Konklusion. Und Sie haben mitbekommen, ich starte mit einem Prolog. Und wenn man das tut, endet man den Vortrag immer mit einem Epilog. Und der ist das Beste meines ganzen Vortrages. Demzufolge muss ich die da hinkriegen. Prolog, Epilog und dazwischen gibt es ein paar Fakten. That's the point. Sind Sie bereit? Legen wir los. Prolog. Das menschliche Gehirn ist ein faszinierendes Organ. Sie müssen sich bloß mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Organ wiegt lediglich 1,2 bis 1,4 Kilogramm, nimmt demzufolge nur 2% des gesamten Körpervolumens ein. Trotz der Tatsache, dass das Ding so klein ist, verbraucht dieses kleine Organ 20, ja mitunter 25% des gesamten Energieumsatzes des menschlichen Körpers. 20% des gesamten Blutes fließt durch das Gehirn. Das Gehirn verbraucht mehr als 2/3 des kompletten Zuckerhaushaltes. Wir müssen uns fragen, warum ist dieses kleine, wie eine Walnuss aussehende Mini-Organ ein derartiger Energievampir? Und die Antwort ist relativ simpel. Dieses Mini-Gehirn besteht aus circa, wir können das noch nicht einmal zählen, wir müssen das schätzen, es besteht aus circa 100 Milliarden Nervenzellen. Jede Nervenzelle mindestens 10.000 bis 100.000 Verbindungen habend mit anderen Nervenzellen. Die Mathematiklehrer unter Ihnen können ja mal ihre mathematischen Fähigkeiten hier so locker sich entfalten lassen und die Größe dieses unglaublichen Netzwerkes mal ebenso schnell berechnen. Sie werden mit mir gemeinsam zur Konklusion gelangen, dass es sich um ein unglaublich großes Netzwerk handelt. Sie werden auf der Welt kein anderes biologisches System finden, was derartig komplex ist wie das menschliche Gehirn. Im Übrigen verfügt das menschliche Gehirn absolut gesehen die meisten Neurone, mehr sogar als das Gehirn eines Elefanten, dreimal schwerer sein als das menschliche Gehirn, mehr als das Gehirn eines Pottwals oder Blauwals, fünfmal, sechsmal größeres Gehirn habend. Wir verfügen über ein einzigartiges Gehirn, das sich dramatisch unterscheidet von den Gehirnen der Wüstenrennmäuse, Ratten, Drosophilas, ja, sogar von den Gehirnen der Schimpansen, Orang-Utans und Gorillas. Das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Und meine Damen und Herren, ein Punkt ist hier sehr wesentlich. Der ist nämlich für die Psychologie von herausragender Bedeutung. Dieses unglaubliche Netzwerk kriegen wir nicht einfach so vor die Füße geschmissen von der Natur. Dieses Netzwerk modulieren wir selbst anhand unserer eigenen individuellen Erfahrung. Minute zu Minute, Stunde zu Stunde, Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr für Jahr. Das Gehirn ist ein unglaublich plastisches Organ. Und für die hier im Saal anwesend Seienden, sich in meinem Alter befindenden, älteren Zuhörer, kann ich Ihnen vielleicht den Tag etwas versüßen, indem ich Ihnen sage, diese Plastizität des Gehirns hält an bis circa 20 Minuten, bevor Sie in die Grube fallen. Ich habe es geahnt. Für mich ist das eine unglaubliche Motivation, weiterhin fit zu bleiben. Aber das ist ein anderer Vortrag. Ich muss mich jetzt um die Kinder kümmern. Dieses Netzwerk wird nach einem ganz speziellen Prinzip geknüpft, das wir wunderbar in einer englischen Metapher zusammenfassen können. Fire together, wire together. Dieses Prinzip kennen wir seit 1950 von einem von mir sehr geschätzten Kollegen von der Harvard University gefunden, erfunden und präzisiert worden. Wenn zwei Neurone gemeinsam feuern, bauen sie ihre Verbindungen auf oder verstärken sogar ihre bestehenden Verbindungen. Wir wissen mittlerweile, dass das nicht nur auf einzelne Neurone beschränkt ist, sondern insbesondere auf Netzwerke. Wenn große Netzwerke gemeinsam feuern, bauen sie ihre Verbindungen auf und verstärken sie sogar. Fire together, wire together. Don't fire together, don't wire together. Und dieses gemeinsame Feuern muss häufig, wiederholt, störungsfrei ohne Interferenzen stattfinden, damit die Netzwerke über einen längeren Zeitraum die Möglichkeit haben, biochemische Prozesse ungestört in Gang zu setzen, damit die synaptischen Verbindungen sich verstärken. Der oder die aufmerksame Zuhörer wird gemerkt haben, dass hier ein essentielles psychologisches Lerngesetz sich aufdrängt. Wiederholen ist die Mutter des Lernens. Wir müssen wiederholen. Und zwar wiederholen, wir brauchen Zeit, wir brauchen Konzentration. Und wenn wir das tun, müssen wir das unter interferenzfreien Bedingungen tun. Zeit, wiederholen und interferenzfrei. Und wir brauchen die Zeit, weil wir biochemische Prozesse anstoßen, damit diese Netzwerke in der Lage versetzt werden, ihre synaptischen Kontakte zu entfalten. Nun, was ist noch das Wichtige an dem Netzwerk? Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn ist ja relativ groß und viele neuronale Netze sind mitunter 10, 15 Zentimeter voneinander entfernt. Und dort befinden sich neuronale Netzwerke, die für spezielle psychologische Funktionen spezialisiert sind. Die müssen zusammengeschaltet werden. Und das kann das menschliche Gehirn wegen der bemerkenswerten Verbindung und Vernetzung hervorragend. Unser Gehirn ist ein Vernetzungsgehirn. Vernetzung, anatomisch vorgegeben, funktionell, physiologisch weiterverfolgen könnend, ist für das Gedächtnis von herausragender Bedeutung. Kurzer Zwischenbemerkung, manchmal sage ich sogar, das menschliche Gehirn ist zum Lernen verdammt. Es ist ein plastisches Gehirn, wir verfügen über sehr wenig Instinkte, Fortpflanzung, Paarfindung, Brutfliege, that's it. Und der ganze Rest ist gelernt. Okay. Das war jetzt Prolog. Gehen wir jetzt zum zweiten Teil, Gedächtnis. Das ist ja Ihr Business. Und wenn man über das Langzeitgedächtnis so nachdenkt, dann hat man oft so als Laie den Eindruck, Kaffee, okay. Jedes Mal, wenn es bimmelt, denke ich an Kaffee, ganz komisch. Anyway. Das ist übrigens ein schönes Beispiel für die Vernetzung des Gehirns. Man hat oft als Laie den Eindruck, das Gedächtnis oder das Langzeitgedächtnis sei ein homogenes System. Das stimmt nicht. Es gibt unterschiedliche Typen des Langzeitgedächtnisses. Jedes dieser Typen hat unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Strategien, wie die Informationen hineingepflanzt werden. Jedes dieser Langzeitgedächtnissysteme hat auch eine andere Dauer. Lassen Sie mich das mal ganz kurz versuchen zu erläutern. Grob verfügen wir über drei unterschiedliche Gedächtnissysteme. Die erste Gruppe, das sind die sogenannten bewussten Gedächtnissysteme, deklarative Gedächtnissysteme, so nennen wir sie. Und da gehören zwei Teile dazu. Das eine ist das semantische Gedächtnis und das andere ist das episodische Gedächtnis. Schauen wir uns mal das semantische Gedächtnis an. Fakten sammeln wir da. H2O gleich Wasser. Das ist genau das Gedächtnis, was in der Schule genutzt wird. Das ist so brutal langweilig. Da staubt es an jeder Ecke. H2O gleich Wasser. Gehen wir mal zum zweiten bewussten Gedächtnis. Das ist das episodische Gedächtnis. Dieses episodische Gedächtnis zeichnet sich dadurch aus, dass wir verknüpfen, wer, wann, was, wo, mit wem gemacht hat. Thomas Gottschalk trifft sich mit Michel Hunzinger in Sylt, um abzusprechen, wer Wetten das, wann und wie übernimmt. Sie verknüpfen eine Geschichte, sie machen eine Episode, sie verknüpfen mehr Informationen als H2O gleich Wasser und können sie als eine Geschichte abspeichern. Und das macht Spaß, das ist cool. Unser Gehirn ist ein Geschichtenabspeichergehirn. Es ist von der Natur konstruiert worden zum Vernetzen und nicht H2O gleich Wasser, that's it. Nein, H2O gleich Michel Hunzinger mit T-Shirt aus dem Wasser steigend. War das jetzt für Obwalden zu konservativ? Ich weiß, mir ist das jetzt gerade so rausgerutscht irgendwie. Anyway, aber ich hoffe, Sie wissen, was ich meine. Sie können natürlich ahnen, welche Konsequenz ich daraus ziehen würde. Man muss beim Lernen vernetzen, viel mehr verbinden und nicht in einer kleinen, isolierten, sagen wir mal, semantischen Lücke sich bewegen. Das sind die beiden bewussten Gedächtnissysteme. Da gibt es so ein Zwischengedächtnis, das nennen wir so perzeptuelles Gedächtnis, so halbbewusst. Das kann ich am besten erklären. Nehmen wir an, Sie würden mich heute zum ersten Mal gesehen haben. Sie wissen, das ist der Lutz Jenke, Professor für Neuropsychologie aus Zürich. Ich fliege morgen nach Boston und wir marschieren da jetzt irgendwie durch die Innenstadt. Sie sind zufälligerweise auch da und dann begegnen wir uns. Sie gucken mich an und denken, boah, den Typen habe ich schon mal gesehen. Das ist ein Vertrautheitsgefühl, das bei Ihnen hochgekommen ist. Aber Sie können die Quellen jetzt nicht zuordnen, weil Boston nicht mit Zürich oder Obwalden zusammenpasst. Sie denken, den Typ habe ich schon mal gesehen. Und jetzt beginnt was ganz Spannendes. Wenn das Vertrautheitsgefühl entstanden ist, beginnt Ihr Gehirn jetzt, eine Interpretationskaskade einzuleiten, um dieses Vertrautheitsgefühl zu erklären. Und wenn Sie so eine merkwürdige Neigung haben, dann könnte es sein, dass Sie sagen, ach, jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Vor 200 Jahren war ich mit dem mal verheiratet. Ne? Das sind die typischen Déjà-vu-Erlebnisse. So kommen die nämlich zustande. Gehen wir zum dritten großen Teil des Gedächtnissystems. Das ist nämlich ein sehr köstliches, das ist das unbewusste Gedächtnis. Wir nennen das auch das prozedurale Gedächtnis. Früher hat man geglaubt, da wären Prozeduren, Handlungen drin, also wie zum Beispiel motorische Programme, die das Fahrradfahren kontrollieren würden. Mittlerweile wissen wir, dass auch kognitive Fähigkeiten, die wir automatisiert haben, in diesem prozeduralen Gedächtnis lokalisiert sind. Ein typisches Beispiel ist die Grammatik oder die Orthographie unserer Muttersprache. Lassen Sie mich mal ein Beispiel erzählen. Nehmen wir mal an, Sie hätten das große Pech gehabt und hätten im Schwabenland aufwachsen müssen. Hoffentlich ist keiner hier dabei. Dort hätten Sie als Kind auf der Straße folgende Formulierung recht häufig gehört. Wegen dem Regen gehe ich nicht auf die Straße. Sie wissen, was passiert gerade, ne? Wegen dem Regen gehe ich nicht auf die Straße. Das ist natürlich falsch. Sie wissen ja, dass wegen eine Präposition des Genitivs ist. Und eine solche Präposition erzwingt den Genitiv. Korrekt würde es heißen, wegen des Regens gehe ich nicht auf die Straße. Nun, weil die alle da so sprechen, denken die natürlich, das wäre richtig. Und das ist genau das Problem des prozeduralen Lernens. Es ist eine unbewusste Lernstrategie. Jetzt können Sie sagen, toll, machen wir doch in der Schule auch. Wäre doch super, Sie lernen was und wissen gar nicht, dass Sie es können. Ist ja eigentlich super. Der Nachteil ist, Sie brauchen fantastische Modelle. Sie können in die Hände klatschen, wenn die Sprache richtig benutzen oder wenn die Modelle super sind. Und der zweite Punkt ist, Sie brauchen unglaublich lange, bis diese Informationen in Ihrem Gedächtnis drin sind. Manche können ihre Muttersprache ja ihr Leben lang nicht. Prozedurales Lernen ist für die Schule nicht geeignet. Sie können die Sprachen, Fremdsprachen, nie in der Schule prozedural erlernen. Sie können es nur erlernen, wenn Sie außerhalb sind, in den fremden Ländern. Sie können in der Schule nur im Wesentlichen explizit und bewusst lernen. Ist mühsam, aber der einzige Weg, um relativ fix zu den Informationen zu kommen. Diese drei verschiedenen Gedächtnissysteme sind in unterschiedlichen Hirngebieten lokalisiert, unterschiedliche Netzwerke. Das müssen Sie bedenken. Sie überschneiden sich teilweise nicht. Das muss ich dazu sagen. Ausfall in dem einen Gedächtnissystem kann bedeuten, dass Sie im anderen Gedächtnissystem noch fit sind. Und umgekehrt. Trotz allem arbeiten alle prinzipiell ähnlich. Fire together, wire together. Das ist der Mechanismus, wie in unserem Gehirn die Netzwerke geknüpft werden. Fire together, wire together. Kommen wir jetzt zum dritten Teil. Aufmerksamkeit. Nun, die Aufmerksamkeit ist ein besonderes Phänomen des menschlichen Gedächtnisses, aber auch des menschlichen Verhaltens. Sie müssen sich das ungefähr so vorstellen. Also für mich ist das folgendermaßen zu erklären. Wir tragen gewissermaßen die schwere Taschenlampe der Aufmerksamkeit in unseren Händen. und müssen den Strahl der Aufmerksamkeit, einen hellen Lichtstrahl der Aufmerksamkeit, auf einen bestimmten Punkt in der Welt lenken, damit wir diese Informationen präferiert und ungestört aufnehmen können und dem Gedächtnissystem implementieren können. Das Problem ist nur, die Aufmerksamkeitstaschenlampe ist brutal schwer. Sie müssen sie mit großer Mühe in der Hand halten und verhindern, dass sie durch fantastische, interessante Reize drumherum abgelenkt werden, um die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken als dort, wo sie sie hinlenken sollen. Und diese Aufmerksamkeitstaschenlampe-Haltung, wenn Sie so wollen, wird kontrolliert von einem Hirngebiet, das nennen wir das Stirnhirn. Hier vorne im Kortex lokalisiert, dort befinden sich neuronale Netzwerke, die spezialisiert sind für die Aufmerksamkeit, Selbstdisziplin, Motivationskontrolle, Emotionskontrolle. Und dieses Netzwerk kriegen wir geschenkt von der Natur. Es macht 30-40% des gesamten Gehirns aus, aber wir müssen es trainieren. Ohne Training funktioniert es nicht. Und dieses System ist außerordentlich wichtig. Lassen Sie mich mal ein kurzes Beispiel zu diesem Punkt hier erwähnen. Nehmen wir mal an, Sie wären ein junger Mann, der in Zürich sich entschlossen hätte, Griechisch zu studieren. Am nächsten Tag haben Sie eine Klausur zu absolvieren. Sie sitzen in Zürich in Ihrem Kämmerchen, 8 Quadratmeter, kein Fenster, 2000 Franken Miete. Lernen Griechisch, Vokabeln, Grammatik, Übersetzungsphrasen, sind ungeheuer fleißig. Nachts um 12 klopft es an der Tür. Da steht eine Ihnen unbekannte, hochgradig attraktive junge Dame, die sich ohne Wenn und Aber anbietet. Sie wissen, was ich meine. Was macht der junge Mann? Damit Sie jetzt nicht denken, dass ich chauvinistisch bin, wir könnten die Geschichte auch andersrum diskutieren. Junge Frau, studiert Griechisch, Zürich, 8 Quadratmeter, kein Fenster, 2000 Franken Miete und so weiter. Ja? Nur dann steht dann eben nachts um 12 keine junge Frau, sondern ein waschbrettbauchhabender, super nett aussehender junger Mann, der sich anbietet. Aber bleiben wir mal in meinem Metier. Bei den Was macht der junge Mann, bevor Sie zur voreiligen Schlussfolgerung gelangen? Erstmal abkühlen. Was macht der junge Mann? Der junge Mann, das wird Sie erstaunen, kann sich gegen diese extrem attraktive junge Dame und deren Angebot entscheiden. Sie müssen sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Mensch ist in der Lage, sich gegen eine einfach so daseinende, fantastische Belohnung zu entscheiden, zugunsten einer Tätigkeit, von der er noch nicht mal weiß, ob sie später überhaupt zu einer Belohnung führt. Und dieses Phänomen nennen wir Belohnungsverzögerung oder Delay of Gratification. Das können nur Menschen. Oder genauer formuliert, das können nur einige Menschen. Der Mensch ist aber prinzipiell dazu in der Lage. Affen können das nicht so gut. Die wollen drei Sachen: Apfel, Banane, Apfelsine und so weiter, sofort. Hic et nunc, ohne Aufschub. Hohe Rangordnungsposition, hic et nunc. Und die dritte Sache kennen Sie, die wollen die auch, sofort, ohne Aufschub. Diese Fähigkeit ist mit der Konzentration und Aufmerksamkeit verbunden, die ich hier dargestellt habe. Die brauchen die Kraft des Unterdrückens von Verlockungen, die um sie herum auf sie einprasseln. Und diese Fähigkeit der Delay of Gratification oder des Delay of Gratifications ist an den Frontalkortex gebunden. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und diese Fähigkeit ist die Grundlage für unseren akademischen Erfolg, für unseren beruflichen Erfolg und was viel, viel wichtiger ist, sie ist die Grundlage für unseren sozialen Erfolg. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten sich jedem waschbrettbauchhabenden jungen Mann hingeben. Das wäre eine Katastrophe. Wir brauchen stabile, einige können sich das gar nicht vorstellen hier, glaube ich. Wir benötigen stabile Sozialsysteme, um das Wichtigste, was wir produzieren, nämlich unsere Nachkommen, in stabilen Sozialsystemen groß werden zu lassen. Die bleiben in unseren Gesellschaften ja bis zum 40. Lebensjahr bei uns zu Hause. Das war jetzt der Teil Aufmerksamkeit. Ich habe über das Gehirn gesprochen, ich habe über das Gedächtnis gesprochen und über die Aufmerksamkeit. Ich komme jetzt zum vierten Teil. Ich bin noch nicht beim Kern meines Vortrages. Aber ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Motivation. Sie als Lehrer haben das sicherlich mal schon erlebt, was ich hier kurz versuche zu erzählen. Petra und Peter sind Klassenkameraden. Peter ist außerordentlich gut in Mathe und Petra ist sehr gut im Klavierspielen. Irgendwann mal werden die Eltern von Peter und Petra zu ihnen kommen und dann fragt der Vater von Peter, warum ist mein Sohn so schlecht in Musik? Die Mutter geht hin und fragt natürlich den Lehrer, warum ist Petra so schlecht in Mathe? Ich verwette mein nicht vorhandenes Vermögen, dass die meisten Lehrer sagen, okay, Begabung. Begabung ist die größte Entschuldigung, etwas nicht zu tun. Das ist ein Phänomen, das mich jetzt schon seit ungefähr 25 Jahren fasziniert. Wenn Sie gesagt bekommen, Sie sind begabt für Mathematik, was machen Sie? Sie machen Mathe, aber alles andere nicht mehr. Und das ist ein Punkt, der mich ärgert. Menschen sind keine Erbsen, sondern entwicklungsfähige Wesen. Erbsen kann man sortieren. Große dahin, kleine dahin. Menschen sind dynamisch, sich entfaltende Wesen und verfügen über ein Gehirn, das genau dafür von der Natur konstruiert wurde, nämlich zur dynamischen Anpassung an die gegebenen Lebensumstände. Das ist genau das, was die Natur uns gegeben hat. Und deswegen verfügen wir eben nicht über so viele Instinkte. Wir verfügen über ein plastisches Gehirn. Nun ist es so, meine Damen und Herren, dass oft diskutiert wird, ob man die Intelligenz heranziehen soll, um Kinder beispielsweise auszuwählen für irgendwelche Schulen und was weiß ich nicht. Es gibt allerdings wunderschöne Arbeiten, die das widerlegen, dass der IQ so wirklich essentiell ist. Ich habe eine Arbeit hier im Fokus, die ich sehr liebe. Das ist ein sehr geschätzter Kollege von mir, Seligmann. Sie haben wahrscheinlich den schon mal gehört. Ein ganz berühmter Psychologe, der sich mit Depressionsforschung 30 Jahre lang auseinandergesetzt hat. Und dann hat er keine Lust mehr gehabt. Der war wahrscheinlich dann so depressiv geworden, dass er dachte, jetzt muss ich was anderes machen. Der hat mit seiner Doktorandin eine fantastische Arbeit gemacht. Sie sind nervös, ich muss aufhören, ne? Kann ich noch 5 Minuten oder was? Okay. Der hat mit seiner Doktorandin eine fantastische Arbeit gemacht. Die haben also eine große Gruppe von Kindern untersucht und haben versucht herauszufinden, kann man den IQ, also den Intelligenztestwert, den man so erzielt, wenn sie so komische Aufgaben lösen, die mit dem Alltag nichts zu tun haben, wie kann man den Intelligenztestwert nutzen, um die Schulleistung vorherzusagen? Das haben sie gemacht mit einem Korrelationskoeffizienten. Sie können den Zusammenhang berechnen zwischen Schulleistung und Intelligenz. Also Intelligenz, Schulleistung. Bleiben wir besser mal an dem räumlichen Gebilde her. Ist die Korrelation gleich 1, bedeutet das, dass man könnte die Schulleistung perfekt aus der Intelligenz vorhersagen. Ist die Korrelation gleich 0, würde das bedeuten, dass man die Schulleistung aus der Intelligenz nicht vorhersagen kann. Das wäre Zufall. Die Kollegen haben auch noch etwas Zusätzliches gemacht und das interessiert mich als Lern- und Plastizitätsforscher besonders. Sie haben nicht nur die Schulleistungen analysiert über ein Jahr, sondern auch so Außenvariablen betrachtet, nämlich wie oft fehlen die Kinder in der Schule, wie oft schauen sie Fernsehen, wann am Tag beginnen sie mit ihren Hausaufgaben. Was haben sie festgestellt? Sie haben festgestellt, dass die Intelligenz ungefähr in der Größenordnung von Punkt 3 mit der Schulleistung korreliert. Punkt 3 ist nicht 1, auch nicht 0. Sie müssen, um diese Korrelation Punkt 3, 6 und so weiter zu verstehen, diese Korrelation quadrieren, hoch 2 nehmen. Dann kommen Sie auf so einen Wert von Punkt 10. Das bedeutet, 10% der Variabilität der Intelligenzleistung in dieser Schule ist erklärbar durch 10% der Schulleistung in der Schule ist erklärbar durch die Intelligenz. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Das bedeutet, 90% der Schulleistungsvariabilität hängt in keiner Art und Weise mit der Intelligenz zusammen. Meine Oma, die aus Hamburg kommt, die würde sagen, damit ziehst du keinen Hering vom Teller. Das bedeutet konkret, Sie können die individuelle Schulleistung einer Person, eines Schülers nicht, ich bin jetzt wieder vorsichtig, obwohl ich eigentlich den noch viel dramatischer formulieren sollte. Sie können die individuelle Schulleistung nicht präzise anhand des Intelligenzquotienten vorhersagen. Allerdings gibt es noch eine andere Variable, die die erhoben haben, und das ist die köstliche Variable. Sie haben nämlich die Selbstdisziplin gemessen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das deutsche Wort so verwendet habe. Im Englischen heißt es Self-Discipline. Es hört sich ein bisschen weicher an. Ich weiß, wenn man so artikuliert über Selbstdisziplin spricht, dann zucken viele immer so zusammen. Es ist Self-Discipline. Und die haben ein neues Verfahren entwickelt und die haben diese Self-Discipline-Werte auch korreliert. Und da haben sie festgestellt, dass die Self-Discipline mit der Schulleistung in einer Höhe von 0,66 korreliert. Hoch 2 bedeutet 0,4. Also, die Selbstdisziplin erklärt 40% der Variabilität der Schulleistung. IQ erklärt 10%, Selbstdisziplin 40%. Viermal mehr, auch nicht perfekt. 60% immer noch Fehlervarianz. Aber die Selbstdisziplin erklärt viermal mehr. Und das Spannende ist, die Selbstdisziplin korreliert auch noch mit anderen Variablen. Kinder mit hoher Selbstdisziplin machen mehr Hausaufgaben. Kinder mit hoher Selbstdisziplin schauen weniger Fernsehen. Kinder mit hoher Selbstdisziplin fehlen seltener in der Schule. Kinder mit hoher Selbstdisziplin beginnen früher am Tag mit ihren Hausaufgaben. Jedes Mal, wenn ich das präsentiere, denke ich an meinen lieben alten Vater. Was hat er immer zu mir gesagt? Jung, wenn du einen Schnupfen hast, geh trotzdem in die Schule. Mach deine Hausaufgaben, guck nicht so viel Fernsehen. Fang früh mit den Hausaufgaben an, abends spät bist du so müde, da schaffst du es nicht mehr. Zurück in die Zukunft. Könnte man formulieren. Nun, Sie wissen, wo es so langsam hingeht. Es hat was mit dem Frontalkortex zu tun, den Fähigkeiten, sich zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit zu lenken und sich zu disziplinieren. Und jetzt erlaube ich mir, zur Reifung zu kommen, dem zentralen Punkt meines Vortrages. Aus anatomischen Studien wissen wir mittlerweile, mehreren individuellen Längsschnittstudien, vielen großen Untersuchungen, dass das Gehirn des Menschen einem ganz charakteristischen Reifungsverlauf unterworfen ist. Und den kann man im Grunde genommen so charakterisieren, dass der Frontalkortex relativ lange braucht, um in den adulten, erwachsenen Zustand zu gelangen. Wir wissen mittlerweile recht genau, dass das Gehirn von 14-Jährigen, 12-Jährigen, 13-Jährigen, 14-Jährigen, ja mitunter bis 16-Jährigen Kindern und Jugendlichen noch nicht voll ausgereift ist. Das heißt, die neuronalen Netzwerke, die spezialisiert sind für Selbstdisziplin, Motivationskontrolle, Emotionskontrolle, Aufmerksamkeit, sind noch gar nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte, die sie entfalten können. Wie sind denn die Kinder im Alter von 12, 13, 14, 15 im Hinblick von Aufmerksamkeit, Selbstdisziplin, Motivation etc.? Sie sind, wie sie sind, denn sie können nichts dafür. Sie sind anders als Erwachsene wegen des sich noch abspielenden Reifungsprozesses. Und deswegen müssen wir die Kinder auch anders behandeln als Erwachsene. Interessant ist auch, dass dieser Reifungsprozess des Frontalkortex auch mit einer ganzen Reihe von interessanten anderen Reifungsprozessen zusammenhängt. Und diese Reifungsprozesse, den Reifungsprozess, den ich mir erlaube, jetzt zu erläutern, den hat mein extrem geschätzter Vorgänger in Zürich, Norbert Bischoff, wunderbar formuliert. Er hat nämlich die Motive Bindungsstärke und Erregungsstärke analysiert und hat festgestellt, dass Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, natürlich eine maximale Bindungsmotivstärke haben. Die wollen immer bei den Eltern sein. Die wollen essen, trinken, schlafen, Wärme, that's it. Und das Spannende ist, diese Bindungsstärke nimmt ab. Kontinuierlich erreicht ihr Minimum wann? In der Pubertät. Und nimmt nach der Pubertät ungefähr ab dem 19., 20. Lebensjahr langsam wieder zu und pendelt sich so beim 25. Lebensjahr auf ein normales Maß wieder ein. Das Erregungsmotiv beginnt ganz niedrig. Die Babys wollen keine Erregung, die wollen Sicherheit. Die Erregungsstärke nimmt zu, kontinuierlich, erreicht wann ihr Maximum im gesamten Leben? Pubertät. Nimmt dann leicht wieder ab und erreicht irgendwann mal so mit 25 den mittleren Wert. Das bedeutet, zum Zeitpunkt des sich reifenden und umorganisierenden Frontalkortex driften diese zwei Motive komplett auseinander. Und das erklärt oft das merkwürdige Verhalten der Jugendlichen. Ich bin so heilfroh, dass es damals, als ich 15 war, kein Internet gab. Sonst wären Sie jetzt wahrscheinlich die Ersten und würden gucken bei Google, was ich mit 15 alles angehabt habe und gemacht habe. Das war eine Katastrophe, kann ich Ihnen sagen. Anyway. Ich sage den Eltern sehr gerne, bleiben Sie ein bisschen entspannter mit Ihren pubertären Kindern. Die werden hinterher, wenn sie älter sind, Ihnen ähnlicher, als es Ihnen lieb ist. Vielleicht noch ein Schmankerl dabei. Ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Ich habe so den Eindruck, Sie müssen mir immer sagen, ich bin so ein bisschen nervös, ob ich zu lange rede. Okay, gut. Das ist so ein bisschen schwierig. Man verliert so ein bisschen die Zeit. Ich bin da in so einem Flow drin, dass mir das nicht so gelingt, den Takt nachzuvollziehen, den ich hier angeschlagen habe. Nun, ja. Dieser Reifungsprozess, ich wollte gerne einen Schmankerl nachschieben, damit Ihnen mal klar wird, welche Brisanz in der Reifung des Frontalkortex steckt. Man kann Frontalkortexfunktionen mit Standard-Tests sehr gut untersuchen. Da gibt es solche Tests, die nennen wir so Flanker-Tests. Ich versuche die jetzt mal so einfach wie möglich zu beschreiben. Da sehen Sie auf dem Bildschirm, sagen wir mal, so eine Serie von Buchstaben. Wenn ein M auftaucht in der Serie von Buchstaben, da meinetwegen 5 M's, bedeutet, dass Sie sollen auf die rechte Taste drücken. Kommt eine Serie mit 5 O's, soll das bedeuten, Sie sollen auf die linke Taste drücken, und zwar so schnell es nur geht. Das ist ganz simpel, wenn 5 M's und 5 O's da stehen, das machen Sie nachts um 12 ohne Probleme. Jetzt machen wir eine kleine Modifikation. Jetzt besteht die Reihe aus 5 Buchstaben, nicht aus 5 M's, sondern ein M in der Mitte, 2 O's links und 2 O's rechts. Die sollen also bei dem M rechts drücken, aber das ist flankiert von, wir nennen das Distraktoren, die eigentlich zu der entgegengesetzten Reaktion auffordern, auf die linke Taste zu drücken. Und das müssen Sie inhibieren. Sie müssen also die irrelevante Reaktion inhibieren, hemmen, um die relevante durchzulassen. Das ist das Entscheidende. Und wenn Sie die Reaktionszeiten messen, können Sie wunderbar die Altersabhängigkeit erkennen. Wenn Sie es bei 8-Jährigen machen und gucken Sie es an bis zu Erwachsenen, da geht die Reaktionszeit richtig linear runter. Bei Kindern im Alter von 7 Jahren, die brauchen ungefähr bei diesen Distraktorexperimenten 800 Millisekunden. So ein Erwachsener, der schafft das in 350. Und wenn Sie die Kinder mal so sehen, so 8-, 9-, 10-Jährige, da laufen bei denen die Schweißperlen darunter. Und wenn Sie denen sagen, streng dich an, du kriegst einen Gameboy. Die Backen werden immer roter, die Schweißperlen fließen noch mehr. Aber die werden nicht schneller. Jetzt kommt aber das nette Schmankerl, was ich dir gerne dazu erwähnen möchte. Sie können während dieser Aufgaben die Hirnaktivitäten messen. Das macht man in der Regel so mit evozierten Potenzialen. Das ist eine EEG-Technik. Und da kann man was ganz Bemerkenswertes feststellen. Ungefähr 100 bis 120 Millisekunden nach dem Drücken der falschen Taste, wenn Sie also einen Fehler machen, generiert ein bestimmtes Hirngebiet eine Reaktion. Zack. Und diese Reaktion nennen wir fehlerbezogene Negativierung. Die Stärke dieser Reaktion korreliert mit dem Alter. Die Kinder mit 7, 8, 9, 10 Jahren haben ganz kleine Amplituden. Und dann nehmen die Amplituden linear zu bis zum 18. Lebensjahr. Und jetzt kommt der interessante Punkt. Ich hoffe, hier sind Philosophielehrer dabei, die jetzt genauestens überprüfen, dass die Formulierungen, die ich jetzt wählen werde, auch wirklich in ihr Weltbild passen. 120 Millisekunden nach dem Betätigen oder Auslösen eines Fehlers reagiert das Gehirn bereits mit einer typischen neurophysiologischen Reaktion. Bedeutet, dieses Hirngebiet erkennt den Fehler ungefähr 200 bis 300 Millisekunden, bevor sich der Proband, dessen gewahr geworden ist, einen Fehler bemerkt zu haben. Ich könnte es auch einfacher formulieren. Vorbewusst reagiert das Gehirn und erkennt den Fehler. Und insofern funktioniert es nicht, wenn Sie den Kindern sagen, gib Gas, streng dich an. Das kommt gar nicht an. Die können nicht besser. Denn sie können nichts dafür. Sie merken, ich habe eine gewisse Reminiszenz für einen bestimmten Film mit James Dean. Der war nämlich auch so ein bisschen postpubertär, aber wie auch immer. Also, meine These ist, Kinder verfügen nicht bis ins Adoleszentenalter im Schnitt nicht über die besonderen Fähigkeiten der exekutiven Funktionskontrolle. Sie sind noch ein wenig defizitär, nicht krank, speziell. Sie sind speziell. Ich möchte, dass hier die Kameras laufen, deswegen muss ich das ein bisschen relativieren. Sie sind nicht krank, hat nichts mit Psychopathologie zu tun. Es ist ein spezielles Phänomen. Und wir müssen als Lehrer, als Lehrperson uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Das erfordert von uns, aber auch von den Eltern insbesondere, eine besondere Form des Umgangs mit diesen Menschen. Kommen wir jetzt zum Konklusionsteil. Ich habe noch den Epilog, aber der ist kurz. Ich sage ja, der ist cool. Konklusion, was haben wir gelernt? Tolles Gehirn, extrem lernfähig. Die Hirnphysiologie und Anatomie ist eng verwoben mit den Lerngesetzen, die Sie kennen. Wir haben verschiedene Gedächtnissysteme, die alle ihre eigene Geschichte und ihre eigene Dynamik haben. Der muss man sich unterwerfen. Im Grunde genommen perlt sich heraus, dass im bewussten Gedächtnis jenes Gedächtnissystem besonders leistungsfähig ist, das die Vernetzung des Gehirns nutzt. Und wenn Sie das nutzen, speichert das Gehirn das Zeug perfekt ab und es bleibt lange in Ihrem Gedächtnis drin. Dann haben wir die Bedeutung der Aufmerksamkeit betrachtet, der Selbstdisziplin. Sie ist essentiell, sie ist verwoben mit dem Phänomen Fire Together, Wire Together. In dem Moment, wo Sie Informationen in das Gehirn hinein konsolidieren, muss das Gehirn sich auf das Zeug fokussieren, damit die Hirngebiete, die gerade aktiv sind, auch schön neuronal aktiv sein können und ihre biochemischen Prozesse entfalten können, ohne dass sie gestört werden. Wir haben dann auch gesehen, meine Damen und Herren, dass unser Gehirn ja gewissermaßen auch eigentlich ein Motivationsgehirn ist. Wir brauchen die Kraft der Motivation, um die Selbstdisziplin zu steuern. Das ist das Feuer gewissermaßen, die uns gewissermaßen befähigt, die schwere Taschenlampe der Aufmerksamkeit zu halten. Und wir haben gesehen, dass das Gehirn reift. Nun ist es aber so, meine Damen und Herren, jetzt komme ich zur Konklusion. Wir wissen, dass der Unterschied zwischen den Kindern im Hinblick auf diese Reifungsprozesse relativ groß ist. Sie könnten jetzt sagen, okay, Reifung ist ein passiver Prozess. Drehen wir Däumchen, warten ab, was draus wird. Nein. Reifung ist ein Phänomen, das sich in Abhängigkeit und in allerengster Interaktion mit der Umwelt entfaltet. Wir haben diese enorme Plastizität von der Natur erhalten, weil wir uns in die von uns selbst erschaffenen Kulturen hineinlernen müssen. Und deswegen ist unser Gehirn so außerordentlich lernfähig. Nein, lernbedürftig. Und dieses Hineinlernen in die Kultur beginnt sehr früh. Das ist eine der wichtigsten Phasen. Das heißt, die Menschen, die Kleinen, die Jungen und Adoleszenten brauchen in dieser Zeit unsere Unterstützung. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Der noch nicht voll funktionsfähig vorhanden seiende Frontalkortex braucht eine bestimmte didaktische Unterstützung. Und ein wesentlicher Aspekt dessen ist die Erziehung. Das heißt, wir müssen den fehlenden Frontalkortex der Kinder ersetzen und das ist Erziehung. Wir müssen ihnen beibringen, sich in bestimmten engen Rahmenbereichen zu bewegen, ihre Aufmerksamkeit zu entfalten. Das Schlimmste, was sie bei einem Menschen machen können, überlassen sie ihm seinem Schicksal. Bei Affen sehen wir das. Wenn ein Affe in einem Käfig sitzt und nichts zu tun hat, der rennt erstmal da rum, das dauert so 10 Minuten, dann fängt er an, Tummelsköpfe zu machen. Nach ungefähr 30 Minuten fängt er an und macht komische Sachen, zupft an seinen Haaren, kaut an den Fingernägeln. Nach einer Stunde rennt er mit dem Kopf gegen eine Wand. Wenn Sie dann irgendwas in den Käfig reinlegen, irgendwas, sagen wir mal einen Wasserhahn, dann fängt der Affe auf einmal an und spielt mit dem und ist völlig zufrieden. Menschen brauchen Ziele, genau wie Affen. Langeweile hassen sie wie der Teufel das Weihwasser. Und das ist das Schlimmste, was das menschliche Gehirn gewissermaßen erfahren muss. Nichts zu tun. Aufgaben. Und daraus leitet sich etwas natürlich ab, was für die Pädagogen hoffentlich selbstverständlich ist. Fördern heißt fordern. Das Gehirn braucht Stimulation auf einem bestimmten Niveau. Epilog. Epilog, kommt noch. 2 Sätze. Oft ist es ja so, als Neurowissenschaftler wird man ja gefragt, du hast ja so als neurowissenschaftlich arbeitender Mensch oft auch besondere Fälle, so hochgradige Genies oder dergleichen. Schau dir doch mal die Gehirne von solchen Leuten an und versuch doch mal daraus abzuleiten, was wir davon lernen können. Das machen wir jetzt mal. Wir schauen uns jetzt mal Kim Peek an. Kim Peek kennen Sie möglicherweise. Kim Peek ist die Vorlage für Rain Man. Dustin Hoffman hat ihn gespielt und hat dafür auch den Oscar zurecht gekriegt. Kim Peek ist ein sogenannter Idiot Savant, ein Mann mit einer Inselbegabung. Der konnte jeden Tag ein Buch aus dem Schrank holen und hat das auswendig gelernt, hat es gelesen und konnte ungefähr 95-98% des Buches auswendig. Natürlich ist es so, dass Sie denken, das wäre doch eine coole Geschichte, ne? Wenn Sie ein Buch reinlesen und können das 98% auswendig. Das wäre doch mal was, ne? Das wäre mal cool. Jetzt schauen wir uns mal das Gehirn von Kim Peek an. Das Gehirn von Kim Peek ist ein hochgradig pathologisches Gehirn. Dem fehlt quasi eine komplette Hirnhemisphäre. Und die ist auch noch, ja, derangiert, nennen wir das mal so. Kim Peek kann oder konnte nicht das, was er lernen sollte oder wollte, auswählen, sondern er hat alles lernen müssen, was sich ihm in den Weg stellt. Und zwar in einer Art und Weise, die wir als perzeptuell nah bezeichnen. Das heißt, er hat das Zeug nicht interpretiert, sondern einfach abgespeichert, so wie es ist. Wahrnehmungsnah, eidetisch, wie so ein Telefonbuch. Der konnte damit aber nichts anfangen. Der konnte nicht interpretieren, der konnte keine Semantik sich erschließen. Der hätte auch nie im Leben ein Essay schreiben können. Das heißt, er musste das lernen, was sich ihm gerade so anbot. Und das ist pathologisches Lernen. Wie ist gesundes Lernen? Unser Gehirn muss in die Lage versetzt werden, das für das Individuum Wichtige in das Gehirn zu implementieren. Was ist wichtig? Wie soll das Gehirn entscheiden, was wichtig ist? In den verschiedenen Kulturen, wo wir auf der Welt leben, alle mit dem gleichen Gehirn ausgestattet seiend. Was ist wichtig? Es gibt nur eine einzige Erklärung für das, was wichtig ist. Und das sind die Informationen, die in meinem Umfeld sich immer wieder salient und ohne Probleme anbieten. Und mögen sie auch noch so bescheuert sein. Das, was immer wieder präsentiert wird, muss in diesem Kontext wichtig sein. Und deswegen hat das Gehirn den Mechanismus des Wiederholen, ist die Mutter des Lernens, eingefügt, entwickelt und als synaptische Veränderung von Netzwerken etabliert. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Super. Ja.
Herr Jenke, vielen herzlichen Dank. Ich habe leider keinen Preis zu verleihen. Sie hätten ihn verdient. Ich glaube, das Publikum ist meiner Meinung. Was ich dabei habe, ist etwas Gutes von Obwalden.
Wunderbar.
Nehmen Sie es mit nach Boston für den Vertrautheitsgefühl, das Sie dort haben werden.
Ich muss es erstmal durch den Zoll kriegen, ne?
Ja. Vielen Dank.
Danke, ja. Okay.